Hallo, hallo, hallo. Da sind wir wieder. Wenn ihr gedacht habt, wir hätten schon aufgegeben, weil wir uns einen Monat nicht gemeldet haben, dann liegt es hauptsächlich daran, dass wir Terminfindungsstörungen hatten. Wir sind immer noch hochmotiviert und wir haben so lange gebraucht, weil wir einen ganz speziellen Termin organisieren wollten und das haben wir jetzt auch heute geschafft. Deswegen haben wir nicht nur eine Premiere, sondern gleich zwei. Aber zuerst mal sage ich der Pio. Der Pia, hallo. Hallo Pia.
Hallo David, grüß dich.
Ja, das fängt natürlich schon gut an. Wir hatten auch gerade einen Versuch davor unternommen, der hat auch schon nicht geklappt. Schön, dass du hier bist. Premiere Nummer eins ist, wir sehen uns heute und nicht nur durchs Internet durch.
Ja, das ist cool.
Wir sind tatsächlich zum ersten Mal vor Ort, um einen Podcast aufzunehmen und sitzen alle beisammen. Hier sitzen auch noch ein paar mehr Leute, die stelle ich euch gleich vor. Aber erzähl erst mal, was passiert seit der letzten Folge bei dir?
Ach, alles Mögliche. Aber am allerbesten ist, dass das Wetter jetzt wirklich besser wird und dass es Spaß, viel mehr Spaß macht, mit dem Hund rauszugehen, weil es einfach warm ist und man nicht eine halbe Stunde sich einmümmeln muss, bevor man rausgeht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das erlaubt ist, dass du meinen guten Wetter-Topic klaust für Aber es stimmt, die letzten paar Tage waren ja wirklich nett und so gerade die Zeit um Ostern rum hat ganz gut geklappt.
Wie war deine Zeit?
Ja, ich habe meine Ostertage auf einer Konferenz verbracht und habe da zum ersten Mal einen Vortrag gehalten, war super aufgeregt. Ich habe es allerdings ganz gut hinter mich gebracht und habe bis jetzt auch relativ gutes Feedback bekommen. Also ich bin da ganz happy drüber. Aber am meisten, ehrlich gesagt, freue ich mich, dass das jetzt heute geklappt hat, trotz aller Widrigkeiten, die wir zwischendrin hatten. Und wir jetzt nicht nur vor Ort sitzen, sondern auch noch mit Gästen. Und zwar haben wir zum einen dabei die erste Vorsitzende von unserem Verein und meine liebe Frau, die Josie. Hallo.
Hallo.
Josie ist noch ein Stückchen zu weit vom Mikrofon weg. Und wir haben.
Hallo.
Hallo. Und jetzt ist es perfekt. Und wir haben meinen Lieblings-Social-Media-Dennis und baldigen Lieblingsanwalt dabei. Dennis Graf. Hallo.
Gute, hi. Hi. Schön, da hier zu sein.
Ja, freut mich auch, dass ihr hier seid. Wir sitzen ja jetzt nicht nur zum Spaß hier rum, denn wir haben ja einen Anlass. Ihr zwei wart in Spanien. Ihr wart nicht nur zu zweit in Spanien. Wir haben euch zwei jetzt mal hier rausgepickt, um mit uns zu sprechen. Und darum soll es heute gehen, um diese Reise nach Spanien, welche Eindrücke ihr da mitgenommen habt, ja, und was das im Kontext von unserem Verein bedeutet. Bevor wir anfangen, Pia, wo sind wir denn hier? Was siehst du denn, wenn du dich umguckst?
Ich gucke auf ein Parkhaus. Also wir sind in Bad Camberg. Das ist eine Location am Bahnhof. Und ich gucke momentan auf ein Parkhaus.
Aber durch ein Fenster. Wir nehmen nicht im Parkhaus auf, sondern wir nehmen auf im Estragon in Bad Camberg, die uns hier netterweise den Raum benutzen lassen und die wir auch immer fragen, wenn wir eine Veranstaltung haben intern. Denn wir sind hier am Vereinssitz in Bad Camberg. Hier wurde der Verein gegründet und die Vorsitzende hat hier lang gelebt und dann haben wir das einfach nicht mehr umgestellt, nachdem sich der Vorsitz im Verein mal geändert hat und machen unsere Meetings eben seitdem hier und da sitzen wir jetzt zu viert an einem sehr großen Tisch und zwecks der Mikrofone relativ weit weg voneinander, aber wir sehen uns noch. Hallo, hallo. Ja, dann legen wir mal los und ich würde unsere zwei Gäste einfach einmal kurz bitten, mal zu sagen, wer ihr seid. Josie, erzähl mal.
Ich bin die Josie. Ich bin seit 2,5 Jahren ungefähr die erste Vorsitzende von Tierisch Happy. Was kann man noch über mich sagen? Ich bin 35 Jahre alt und habe dieselben Katzen wie der David, 3 Kater und ja. Das war's.
Und dann haben wir den Dennis.
Ja, hi nochmal. Danke, dass ich erstmal da sein darf und dass wir einen Termin gefunden haben, wie David gesagt hat. Geht ein bisschen auf meine Kappe, aber wir haben jetzt endlich hier einen Termin gefunden heute. Ich bin der Dennis. Ich bin Sommer 2024 in den Verein eingetreten. Also bald zweijähriges aktives Jubiläum. Bin 28, frisch 28, jetzt vor 2 Wochen Geburtstag gehabt, 28 Jahre alt und aktuell oder noch keine Katzen, aber mit meiner Freundin Jessica, die ebenfalls im Verein bei uns ist, über die ich in den Verein auch reingekommen bin, sind Katzen in Planung, natürlich dann von Tierisch Happy beziehungsweise aus Spanien, von unseren Partnern.
Das ist sehr schön. Katzen in Planung klingt wie Kinder in Planung. Ich finde die Parallele sehr gut. Ja, schön. Gut, also schön, dass ihr da seid. Ja, ihr wart jetzt in Spanien. Das müsste ja dann auch ziemlich genau um deinen Geburtstag rum. Nee, eine Woche davor war das dann, richtig? Nee, das ist genau jetzt drei Wochen her.
Ja.
Genau, und nachdem die Eindrücke jetzt noch frisch sind, dachten wir, machen wir das so, naja, so bald wie möglich. Ja, erzählt mal ein bisschen, wo wart ihr, was habt ihr gemacht? Und fangen wir vielleicht mal an mit, warum zur Hölle fliegt ihr denn überhaupt nach Spanien?
Wir fliegen nicht nur, ab und zu fahren wir auch. warum wir das machen, das ist eigentlich ganz einfach. Uns ist der Austausch mit den Partnern vor Ort sehr wichtig. Wir kennen alle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, persönlich. Wir treffen die regelmäßig und natürlich verändern sich auch Dinge vor Ort. Es gibt neue Gesetze, es ändert sich die Lage in den Katzenkolonien oder andere Probleme sind zu bewältigen als vorher. Und das erkundet man am besten vor Ort, zusammen mit seinen Partnern.
Wir haben es ja relativ weit weg jetzt von Spanien und ich glaube, die Probleme, die in Spanien herrschen oder um die Lage von relativ weit weg aus beurteilen zu können, ist es auf jeden Fall sinnvoll, relativ engen Kontakt zu haben. Ihr schreibt ja auch am laufenden Band eigentlich, seid da täglich in Austausch. Ja, aber ich denke, es ist einfach auch wichtig, von Zeit zu Zeit mal vor Ort zu sein, um einfach über verschiedene Themen zu sprechen und eben auch zu sehen, wie sind die Fortschritte da. Wir haben ja auch, also wir vermitteln ja nicht nur Tiere aus Spanien, sondern wir haben auch Projekte vor Ort, die wir betreuen. Und um die Situation da beurteilen zu können, muss da natürlich von Zeit zu Zeit einfach mal jemand da sein. Ne? Genau, ja, erzählt mal so ein bisschen, wann seid ihr runtergeflogen? Was habt ihr da gemacht? Dennis vielleicht mal.
Ja klar, kann ich gerne machen. Also wir sind aus 2 unterschiedlichen Orten angereist. Ich bin aus Berlin vom BER nach Alicante geflogen und Josie ist mit Saskia von Frankfurt-Hahn aus nach Alicante geflogen. Wir haben uns dann am Flughafen getroffen. Ich war 1 Stunde früher da, hatten beide aber, oder wir alle drei, einen sehr angenehmen Flug. War alles super. Hab dann auf die gewartet und dann haben wir uns den Mietwagen geschnappt und sind dann von Alicante nach Murcia gefahren. In Murcia ist quasi die Vielzahl unserer Partner aktuell, die wir besucht haben bei der Reise. Wir hatten in der Mitte des 4-tägigen Spanien-Trips eine längere Reise noch zu 2 Freunden und bald eventuell Partnern. Dazu kommen wir später dann nochmal. Und dann sind wir erstmal in Murcia angekommen und haben auch erstmal, wie man das so kennt, wenn man irgendwo ankommt, sich erstmal eingerichtet, ein bisschen was eingekauft. Mal so ein bisschen gequatscht, wie geht's jetzt weiter? Josie hatte natürlich einen tollen Plan schon vorab gemacht mit den Partnern, hatte so uns auf WhatsApp so quasi als längere WhatsApp-Nachricht geschickt. Da konnten wir uns schon mal ja nachlesen, was quasi uns alles erwarten wird. War auf jeden Fall ein gutes Programm, ein toughes Programm, aber ja.
Jetzt höre ich schon den einen oder anderen unserer Hörer, der dann sagt, na toll. Das ist doch ein Ehrenamt und ein spendenfinanzierender Verein. Wer trägt denn die Kosten von so einem Trip?
Also in dem Fall haben wir es so gemacht, dass wir alle unsere Flugkosten selbst bezahlt haben, damit Tierisch Happy das eben nicht machen muss. Und ich habe unsere Unterkunft bezahlt und das Mietauto. Also ja. Wir haben quasi von Tierisch Happy Kosten nur Futter vor Ort für unsere Leute bezahlt, kann man sagen.
Genau. Und das soll ja auch so sein.
Ja.
Also wir haben, ich denke grundsätzlich wäre es auch valide, weil im Prinzip ist es halt Teil unserer Arbeit und diesen Austausch brauchen wir eben auch, dass wir effektiv arbeiten können. Aber ich finde es sehr gut, dass wir das, und das machen wir eigentlich ja auch schon immer so, so eine Trips in der Regel privat bezahlen, weil auch wenn wir natürlich, oder wenn ihr jetzt in dem Fall, also hier wart, einen Großteil von der Zeit eben für Tierisch Happy dort verbringt, trifft man natürlich auch Bekannte und Freunde wieder. Und das ist quasi immer so ein bisschen Workation, so eine Mischung aus beidem. Deswegen finde ich es ganz gut, dass ihr das dann quasi immer selbst tragt. Jetzt hast du aber schon erzählt, dass ihr Futter auch gekauft habt. Das heißt, ihr fahrt quasi nicht nur, oder fliegt in dem Fall, nicht nur runter, um mit Leuten zu sprechen, sondern auch Projekte tatsächlich voranzutreiben manchmal, oder?
Das ist breit gefächert, sehr, sehr viel. Also die Tage sind immer voll mit Action und lange Tage. Wir besuchen zum Beispiel Katzenkolonien, entweder welche, die mit unserer Hilfe schon komplett betreut und kastriert sind, oder zum Beispiel neu entdeckte Kolonien haben wir auch eine besucht, wo noch gar kein Tier kastriert ist, wo die Arbeit quasi dann jetzt erst beginnt. Und genau, wenn wir dann Futter kaufen, machen wir das zum Teil, um diese Straßentiere füttern zu können, dass die auch was zu essen kriegen. Oder halt auch die Shelters oder Refugios von unseren Partnern.
Jetzt habe ich dich allerdings bei deiner oder euch bei eurer Berichterstattung so ein bisschen unterbrochen, bin hier reingesprungen. Was habt ihr denn gemacht? Also ich habe jetzt verstanden, ihr wart 4 Tage dort, genau, ja. Seid gut angekommen und dann habt ihr ja, wenn ich das richtig interpretiere, direkt schon ziemlich viel Programm gehabt, so am ersten Tag, wo ihr wirklich da wart, ne?
Genau, also der erste Tag war so ein bisschen zum Ankommen. Das war ja, da sind wir dann am frühen Abend angekommen und haben uns dann erstmal auch mit Vio getroffen. Von SOS Gatos, die ist eine langjährige Partnerin von uns, arbeitet schon von Beginn an mit unserem Verein zusammen. Und da sind wir auch erstmal mit ihr essen gegangen, um ins Gespräch zu kommen, und haben dann quasi den Tag darauf mit ihr auch nochmal geplant und durchgesprochen. Ihr könnt euch das so vorstellen, das war pro Tag, der Fokus lag immer auf einem unserer Partner, und dann haben wir den ganzen Tag mit diesem Partner, der Partnerorganisation, verbracht. Also um es vielleicht mal so, damit ihr einen Überblick habt, wenn wir jetzt über die 4 Tage sprechen. Tag 1, der erste große Tag, war quasi Vio und SOS Gatos und alles, was dazu gehört. Am zweiten Tag waren wir mit unserem Partner Salvanos unterwegs. Am dritten Tag haben wir Vanessa und ihre Schwester besucht von Los Gatitos de Xeresa. Und am vierten Tag haben wir Chris besucht bei Almohadias Felices.
So, jetzt würde ich sagen, fangen wir da mal ganz von vorne damit an. Die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, also hast du ja gerade schon erzählt, es waren jetzt 4, die ihr besucht habt, die machen alle so einen Teil unseres Vereins aus. Also wir haben ja zum einen mal die Arbeit, die wir hier in Deutschland leisten, mhm, und dann haben wir den Auslandstierschutz, bei dem wir sowohl Tiere vermitteln als auch eben Projekte zur Kastration und zur Eindämmung der Verschlimmerung des Problems der Straßentiere vor Ort betreiben. Und jeder von diesen Partnern trägt einen Teil dazu bei, mhm, in verschiedenen Bereichen. Und zuerst wart ihr bei der Vio von SOS Gatos, richtig?
Genau, ja.
So, was habt ihr denn mit der gemacht?
Mit Vio haben wir uns erstmal am nächsten Tag getroffen. Dann haben wir erstmal uns Kolonien angeschaut, die sie auch mitbetreut. Da sind wir dann mit ihr im Auto rumgefahren und haben uns dann diverse Katzenkolonien angeschaut, die aber auch betreut sind oder zum Teil, wo die Katzen noch unkastriert sind, da aber schon der Prozess läuft, dann auch mit unserer Hilfe. Und wir haben auch mit den Personen dort gesprochen, die diese Kolonien eben betreuen. Es war eine ältere Dame in einem Fall, da sind dann wirklich 30, 40 Katzen gewesen. Sie hat extra mit der Fütterung gewartet, bis wir da sind, dass wir das auch hautnah miterleben. Das geht auch unter die Haut, also zumindest ich habe das so zum ersten Mal gesehen in dem Ausmaß. Das ist, wenn man in Spanien ist, das habe ich direkt gemerkt, das ist kein Vergleich zu Deutschland. Also sowas sieht man hier eigentlich tendenziell eher nicht auf der Straße. Und in Spanien ist das ja leider immer noch Realität. Und dann haben wir auf jeden Fall auch immer einen Teil des Tages, oder jetzt am ersten Tag war natürlich auch das Futter kaufen. Wir haben für Vio aber auch Kratzbäume gekauft, weil sie sich die gewünscht hat. Wir haben da ja ein gewisses Budget, was wir vom Verein dann ausgeben. Und da konnte dann Vio auch sagen, dann mach die Hälfte Futter und die Hälfte an anderen Dingen, die ich benötige für die Katzen. Und dann haben wir von Vio Pet Wellness angeschaut. Das hat sie uns komplett gezeigt. Das ist die Klinik, die sie mit ihrem Mann, der Tierarzt ist, in Spanien aufgemacht hat. Das aber nicht nur eine reine Tierklinik ist, sondern da wird auch Physiotherapie gemacht mit den Tieren. Da gibt's Swimmingpools, da passiert alles drum und dran. Die hat uns das alles gezeigt. Ich war wirklich begeistert davon, wie das auch organisiert ist und was sie sich da auch jetzt jahrelang aufgebaut haben. Und das hat sie uns gezeigt. Dann haben sich die Spanier generell, das kann ich schon mal vorab sagen, ich werde es wahrscheinlich nochmal wiederholen, sehr um unser leibliches Wohl gekümmert. Über den Tag, in den Abend rein. Es sollte niemand verhungern und verdursten, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher danke nochmal, Shoutout an unsere tollen spanischen Partner. Und dann haben wir mit Vio uns, was haben wir dann noch gemacht am Nachmittag?
Wir haben uns noch Katzen angeschaut, die zur Vermittlung sind. Genau. Ein Teil davon ist auch in der Pet Wellness Klinik untergebracht. Und dann sind wir aber auch noch zu dem Shelter von SOS Gatos gefahren. Die haben dort, da sind nicht mehr viele Katzen, aber dort sind Katzen untergebracht. Wir haben das Horrorhaus genannt. Das war eine Art Animal-Hoarding-Fall, kann man sich so vorstellen. Und da sind 15 Katzen übrig geblieben. Die leben jetzt dort in dem Shelter, aber von diesen 15 Katzen sind 10 schon vermittelt. Also da leben jetzt noch 5 Katzen und die haben wir uns mal angeschaut.
Das heißt, Vio und in dem Zuge auch SOS Gatos betreiben in Spanien, in der Region, in der sie sind, vor Ort Tierschutz, fangen Streuner, untersuchen die, gucken, dass sie gesund sind, kastrieren sie gegebenenfalls und gucken dann, ob sie entweder in Spanien oder dann in Deutschland ein neues Zuhause für die Tiere finden, richtig?
Fast, ja. Wenn man eine Katze fängt, ich weiß nicht, ob das Alex schon erklärt hat, als sie hier war, in der Regel sollte die Katze wieder an den angestammten Platz zurück, weil die belegt da sozusagen einen Platz in dieser Kolonie und wenn der nicht belegt ist, kommen doppelt so viele quasi wieder nach. Wenn die Katzen aber zu zutraulich sind für die Straße, das ist nämlich gefährlich für die Tiere dort, wegen die können vergiftet werden, die können geschlagen werden, gequält werden, solche Sachen, dann behalten wir uns das vor, die in die Vermittlung zu nehmen.
Okay, das heißt, dass Tiere in die Vermittlung kommen, ist quasi nicht der Regelfall, sondern eher die Ausnahme. Und das Ziel ist, dass die, das Problem vor Ort quasi nachhaltig anzugehen, die Tiere zu kastrieren und dann wieder zurück in ihre Kolonie zu geben, sodass sie da eben kastriert leben können, sich aber nicht mehr fortpflanzen.
Genau, man muss sich auch vorstellen, die meisten Straßenkatzen dort sind halb wild. Mit denen kannst du nicht kuscheln und die haben Angst und sind eher nicht so begeistert vom Kontakt mit Menschen.
Okay, das heißt, die werden dann in so Lebendfallen irgendwie mit Futter angelockt und eingefangen, dann untersucht, gegebenenfalls kastriert und wieder zurückgesetzt, außer wenn die Partner vor Ort jetzt quasi sehen, dass das ein Tier ist, was sie nicht mehr allein auf die Straße lassen können, sondern was dort weg muss.
So muss man sich das vorstellen, ja.
Okay, verstehe. So, und dann habt ihr euch mit der Vio zusammen diese Kolonien angeguckt. Habt ihr auch Tier-Action gemacht und Katzen gefangen oder wie ist das gelaufen?
Nee, wir haben uns die angeguckt, die Kolonien. Das Fangen haben wir jetzt nicht gemacht, aber auch nicht gesehen. Aber uns wurde es erklärt, wie das grundsätzlich funktioniert. Also, dass es dann halt auch so diese Fangkäfige gibt, auch was für Maße die haben etc. Das wurde uns auch alles erklärt und auch die Wichtigkeit nochmal betont von diesen Kolonien, dass halt das Ziel ist, dass diese Kolonien im Kreis, sage ich mal, alle kastriert sind, weil man nur so langfristig das Problem eindämmen kann. Leider ist halt immer noch die Mentalität in Spanien, dann gibt es eine Katze, die ist daheim und die bekommt 10 Babys. Und die werden dann in der Nachbarschaft kreuz und quer verteilt und die vermehren sich dann irgendwann wieder. Und wenn man davon keine Kenntnis hat und dann werden, wenn dann ein Katzenbaby irgendwie, sag ich mal, eine leichte Erkältung hat und die Leute denken, mit dem ist nichts mehr anzufangen, dann auch auf die Straße gesetzt und dann geht der Kreislauf wieder von vorne los. Deswegen ist es super wichtig, dass man da halt nicht nur die Kolonien, die da sind, dass man sich um das Wohl der Katzen kümmert, dass die auch kastriert sind, sondern dass man, und das liegt unseren spanischen Partnern, das hat man einfach denen angesehen, die kümmern sich auch darum und horchen nach, sind in Austausch mit anderen Leuten und wenn irgendwo was ist, dann gehen die auch sofort hin und gehen ihrer Arbeit nach und sind da sehr gewissenhaft. Und natürlich ist es ein Riesenproblem insgesamt. Man kann auch nicht alles kontrollieren, sage ich mal, aber das, was die machen können, das machen sie. Genau.
Kannst du beschreiben aus deiner Sicht, was der Unterschied ist? Also ich habe ganz kurz vorweg. Du warst jetzt zum ersten Mal in Spanien.
Zum ersten Mal, genau.
Und hast dir das angeguckt. Deswegen sind deine Eindrücke jetzt auch noch frisch. Deswegen frage ich dich, weil Josie war schon sehr oft in Spanien und ist da, ich sag mal, mehr dran gewöhnt wahrscheinlich wie du. Was ist denn so der Unterschied in der Tierhaltung oder wie die Tiere auf der Straße leben in Spanien im Vergleich zu Deutschland? Für jemanden, der in Spanien noch nicht war und sich das nicht vorstellen kann.
Genau, also ich hatte ja so durch meine Social-Media-Arbeit und weil ich ja mit dem Caster-Team auch immer im Austausch bin, man kriegt die Bilder, man kriegt die Videos, man kriegt die Texte oder man spricht darüber. Das ist die eine Sache, wenn man aber vor Ort ist und das dann halt auch wirklich sieht, das sind dann teilweise auch, sage ich mal, auf gemachten Mülldeponien oder Sperrmüllsachen, dann sieht man da die Katzen, die halt halb abgemagert sind und alles. Das Empfinden oder das Bewusstsein für das Tierwohl ist bei weitem nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Die Tierschutzgesetze in Spanien, ja, sage ich mal, werden im Zuge strenger. In den letzten Jahren gab es da ziemlich viel Entwicklung, was halt nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist. Aber vor allem, als ich mit allen von unseren Partnern auch zwischendurch gesprochen habe, als wir uns die Kolonien angeschaut haben, das Bewusstsein der Menschen muss man wirklich, man muss das den Leuten erklären und zeigen. Weil die einfach sagen, ja gut, dann sind da halt 5 Katzen und mein Gott, dann wird die eine überfahren, dann hungert die eine, na gut, es gibt ja hier noch 10 andere oder so. Also da muss sich in der Mentalität bei den Menschen vor Ort auch was ändern. Und man sieht auch, was für einen Riesenunterschied das macht. Ich will jetzt nicht irgendwie unbedingt auf Tag 2 vorweggreifen, aber wenn da wirklich Aufklärung betrieben wird von Haustür zu Haustür in einem spanischen Dorf und die Leute wissen, was man da macht, warum die Partner vor Ort das machen, das ist... Berichte gab es auch schon früher in spanischen Zeitungen, wo dann auch die Tierschützer, also Vio oder Salvanos, die Partner und Helfer, dann auch teilweise bei der Arbeit gestört wurden und angegriffen wurden, weil die Leute das nicht wollen, dass die Katzen gefüttert werden auf der Straße. Die sollen ihrem eigenen Schicksal ergehen, wenn sie weg sind, sind sie weg. Das ist noch so die Mentalität, vor allem wenn man im dörflicheren Spanien, sage ich mal, ist jetzt nicht irgendwie in Madrid oder Barcelona oder so. Genau.
Ja. Diese Arbeit für die, ich sag mal, für die Aufklärung vor Ort, das ist ein Thema, Pia, das hatten wir auch, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, mit Alex wahrscheinlich in der letzten Folge, das ist schon wieder so lang her, schon mal angesprochen. Die hat natürlich so ein bisschen so ein Geschmäckle, ne? Wenn hier die Leute aus Deutschland kommen und dann irgendwie den Spaniern erklären wollen, wie sie sich um ihre Tiere kümmern sollen. Was ich jetzt aber von dir verstanden habe, ist aber, dass diese Arbeit, die machen quasi nicht wir, sondern die machen unsere Partner in Spanien. Die können das ja auch besser beurteilen.
Ja.
Und wir versuchen, die im Hintergrund quasi so gut wie möglich zu unterstützen bei ihrer Arbeit, als Teil von unserer Arbeit.
Genau, also das haben wir auch erzählt bekommen, dass sich auch Leute aus den jeweiligen Städten oder Stadtvierteln, sage ich mal, wirklich dafür einsetzen und vor Ort Aufklärung leisten. Damit halt zum Beispiel auch die Katzenkolonien, die vor Ort sind, da sind ja dann manchmal auch so Häuschen oder so, dass diese Häuschen halt in Ruhe gelassen werden von den Leuten, dass man einfach da die Arbeit machen kann, dass die Fütternäpfe nicht umgetreten werden, dass da vielleicht auch sogar aus der Auslegung heraus vielleicht auch sich Leute berufen dazu fühlen, zum Beispiel auch mal den Futternapf nachzufüllen oder so. Da hatten wir jetzt positive Beispiele auch von Partnern erzählt bekommen, wo es wirklich gewirkt hat und sich sogar die Leute dann auch dafür eingesetzt haben, dass eben die Kolonien, die da sind, in Ruhe, sage ich mal, leben können. Genau.
Ihr habt jetzt auch erzählt, ich glaube, du hast es gerade gesagt, dass sich in Spanien die Gesetze und so der Umgang mit den Tieren so ganz langsam so ein bisschen bewegt. Josie, vielleicht kannst du da was dazu sagen, weil du einfach schon öfter da warst und die Situation so über die Jahre wahrscheinlich ganz gut beurteilen kannst. Hat sich durch diese Gesetzesänderung in Spanien im Tierschutzgesetz sichtbar irgendwas getan?
Teilweise würde ich sagen. Die Gesetze sind super, bis auf das, dass sie Jagdhunde ausgeschlossen haben aus diesen Tierschutzgesetzen, aber gut. Diese Gesetze besagen zum Beispiel, dass jede Gemeinde sich um seine Katzenkolonien zu kümmern hat und auch Kastrationen bezahlen sollte und das Futter und die Betreuung irgendwie regeln sollte. An der Umsetzung hapert es da meistens noch ein bisschen. Wir waren an unserem dritten Tag in Cereza, das ist ein kleines Dorf, da wohnen 2000 Leute und da gibt es 14 Katzenkolonien und die, die da vor Ort arbeiten, haben uns erzählt, dass die Stadt dort alle Katzen auf ihre Kosten kastriert, wenn die quasi die anmelden sozusagen, wir haben hier noch eine Katze. Aber in Murcia läuft das wieder ein bisschen anders. Da darf man pro Woche, ich glaube, eine Katze in die Pereira bringen. Die Pereira ist das öffentliche Tierheim, das waren früher Tötungsstationen. Und die wird dann quasi kostenlos kastriert. Aber eine Katze bei Millionen, das ist nicht viel. Also der Hauptteil der Arbeit und der Kosten wird von uns und von den Spaniern getragen.
Das heißt, wir werden auch nicht überflüssig und die Partner in Spanien werden auch nicht überflüssig durch das neue Gesetz, sondern das ja, setzt die Rahmenbedingungen vielleicht besser.
Ja, wollte ich sagen, das Gesetz ist gut gemeint, aber an der Umsetzung, da hat José von Savanos das ganze Treffen zu mir gesagt, der meinte, das ist fürs Instagram-Foto gut. Wir haben eine Katze kastriert von, das wird dann nicht mehr erwähnt, wie viele ja auch im Kreislauf, im Umlauf dann sind. Und nur um nochmal Josie aufzugreifen mit Xeresa, das ist ein Positivbeispiel gewesen. Das war ein Dorf von 2000 Einwohnern, ist in der Nähe von Valencia. Da hatten wir auch den längsten Fahrtanweg, sage ich mal, von Murcia aus. Da sind wir morgens schön um, ich glaube, 6:30 war es los, dass wir da halt relativ am frühen Vormittag dann bei den beiden sind zu Besuch. Und da ist es auch so, dass die Kolonien dort auch wirklich so ein Schild haben, dass das kontrollierte Kolonien sind und dass sich da die Stadt und, sag ich mal, das Bürgerhaus dann auch drum kümmert. Genau.
Gut, jetzt waren wir noch bei Tag 1, haben, glaube ich, so ein bisschen vorgegriffen, aber das ist gar nicht schlimm, weil die Themen, die fallen ja da quasi an und ich glaube, also ich, meine Vermutung ist jetzt, weil ich war jetzt auch schon mal in Spanien, dass die sich über die Tage die das, was ihr seht, zwar ändert, aber die Probleme und die Symptome im Kern ähnlich bleiben. Richtig?
Genau. Ja.
Okay, dann erzähl mal ein bisschen von Tag 2. Was ist da passiert?
Tag 2, da haben wir Salvanos besucht, auch ein langjähriger Partner von uns. Das war auch der einzige Tag, das schon mal vorweg, weil wir vorhin das Wetterthema hatten. Da hat es wirklich den ganzen Tag geregnet, also fast ganzen Tag. Und die Spanier haben mehr als einmal betont, dass sie so viel Regen auch schon länger nicht mehr gesehen haben, wie an dem Dienstag. Ansonsten hatten wir gutes Wetter für alle Erkundungen, die wir gemacht haben. Da haben wir uns auch größtenteils erstmal Katzenkolonien dann in der Region angeschaut, für die Salvanos zuständig sind. Die haben uns auch dann eben, habe ich schon vorher erzählt, dann auch erzählt, dass sich da eben vor allem in San José, da sind wir dann hingefahren, da haben wir dann Einwohner auch getroffen und da haben wir uns 4 Kolonien insgesamt angeguckt und da hat man auch gemerkt, da arbeiten die Leute in dem Stadtviertel wirklich mit dem Tierschutzverein zusammen an dem gemeinsamen Ziel, geschützte Kolonien zu haben, die möglichst zu kastrieren, zu gucken, wenn ein neues Tier in den Kreislauf kommt, das dann auch zu melden, was dann halt die Arbeit auch vereinfacht von dem Verein. Und da haben wir auch mit einer gesprochen in San José, die auch gesagt hat, das habe ich vorhin schon angesprochen, die hat auch wirklich, die ist hingegangen und hat von Tür zu Tür Aufklärung betrieben. Im Namen von Salvanos, aber halt auch insgesamt und hat dann wirklich den Leuten gezeigt, hier, das sind die Tierschutzgesetze, wir müssen jetzt an einem Strang ziehen, damit wir das Leid der Tiere langfristig mindern können. Und da ist es auch so weit zum Beispiel, dass die in dem Viertel zum Beispiel auch monatlich mittlerweile ein Spendenkonto eingerichtet haben und die Einwohner auch darauf draufzahlen und davon auch unter anderem Futter gekauft wird für die Kolonien und die Erhaltung der Kolonie. Was ich dazu aber noch sagen muss, weil es da ja auch so geregnet hat, da sieht man auch unter welchen Bedingungen trotzdem die Katzen draußen leben müssen zum Teil. Also da guckt natürlich auch Salvanos drauf, dass oder halt auch die Helfer, die sie rekrutiert haben, die sich darum kümmern, dass die Bedingungen halt so gut wie möglich dort gehalten werden für die Straßenkatzen, auch wenn sie kastriert sind.
Klingt für mich so, als wäre die Zivilgesellschaft und die eben die Freiwilligen vor Ort dort mindestens genauso stark immer noch eingebunden, wie das auch in Deutschland ist, richtig? Also auch wenn es jetzt dieses neue Gesetz gibt und du sagst, es gibt Helfer, und die Gemeinde kümmert sich auch, würde das ohne die freiwilligen Helfer vor Ort nicht funktionieren.
Die sind die Basis, also auch weiterhin. Das hat auch Salvanos betont, dass die auf jeden Freiwilligen nicht verzichten wollen und auch nicht können, genau. Genau. Ja, und dann hatten wir, das war auch ein größerer Teil des Tages, natürlich auch Futter gekauft wieder für Salvanos auch, eben wie bei Vio. Da waren wir einmal im Supermarkt einkaufen und dann auch in einem lokalen, in einem Shop für Futter, für Tierfutter. Und dann hatten wir vor allem ein längeres Mittagessen mit unserem Partner Salvanos. Da haben wir vor allem, gut, die sprachliche Barriere mal rausgenommen. Wir hatten zum Glück José, der hat immer von Spanisch auf Englisch übersetzt. Ich habe zum Teil von Spanisch auf Deutsch oder auf Englisch übersetzt. Zumindest das, was ich verstanden habe. Da haben wir so ein bisschen über die Zukunft gesprochen auch. Das ist ja ein sehr langjähriger Partner. Die drei, die das hauptsächlich auch führen, die sind auch haben auch gesagt, dass die jetzt viele Jahre hinter sich haben. Und das geht natürlich auch, geht einem natürlich auch alles nahe. Und die haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie sie die Zukunft der Organisation aufbauen möchten, durch eben ein komplettes Team, was die jetzt schon zum Teil rekrutiert haben und was, wo es eine Übergangsphase geben wird, dass die halt zumindest immer im Hintergrund dabei sein werden, aber so ein bisschen, ja, einen Step back nehmen, sage ich mal, in Rente gehen, in Anführungszeichen, in diesem Bereich. Und wir haben an dem Tag auch noch dann nach dem Mittagessen eine Freiwillige kennengelernt, die sich in einem anderen Ortsteil auch um Katzenkolonien kümmert und die betreut und die dann auch im zukünftigen Salvanos-Team, zumindest wurde uns das gesagt, auch einen Teilbereich übernimmt, also dann Social Media, Website, die Kolonien koordinieren, also die haben uns so ein bisschen so einen, ja, so einen Plan vorgestellt, wie sie sich den Übergang vorstellen und in Anführungszeichen das neue Salvanos. Und das interessiert uns natürlich auch, weil wir ja jetzt jahrelang, ich bin jetzt erst seit 2 Jahren dabei, aber Josie kann dazu mehr sagen, die sind auch ein sehr, sehr langjähriger Partner. Von daher haben wir das auch uns sehr geschätzt, dass man da auch offen drüber gesprochen hat und transparent vor allem.
Ja, zu Salvanos kann man sagen, dass die wirklich schon in einem gewissen Alter sind. Die Chefin von Salvanos, die Toni, ist über 70 und letztes Jahr ist auch leider eine gestorben aus dem Team. Das hat den sozusagen den Rest gegeben und ja, die sind einfach alt, die können nicht mehr jeden Tag auf den Knien durchs Gebüsch krabbeln und Katzen fangen. Deswegen ja, wollen die ein bisschen ja, mehr Freizeit und mehr Rente genießen. Und wir freuen uns jetzt auf junge, neue Gesichter, mit denen wir hoffentlich auch gut zusammenarbeiten.
Kann man ja aber auch verstehen und ich finde es gut, dass die, ja, die Vereine vor Ort mit uns da so offen kommunizieren, sodass für uns eben auch dann planbar ist, wie die Kooperation weitergeht.
Ja, also zum einen das, was du gesagt hast, dass, dass es nachvollziehbar ist, dass man irgendwann sagt, also jetzt ist es gut, ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Aber auf der anderen Seite für mich das Positive, dass sie ja nicht einfach sagen, jetzt ist gut und ich mache gar nichts mehr, sondern weiterhin die Geschicke von Salvanos mitgestalten wollen und auch in der Übergangsphase da versuchen, dass das in die richtigen Bahnen kommt. Und für mich ist das wichtige Fazit, es wird sich was verändern, aber wir werden Salvanos nicht als Partner verlieren.
Dann, was habt ihr dann gemacht? Wie ging es weiter?
Tag 2 war auch ein sehr langer Tag. Josie hat ja gesagt, die Tage sind lang und voller Action. Also es geht immer bis 18, 19 Uhr abends, so das Rahmenprogramm, was wir dann hatten. Wir haben uns abends noch mit einer Freundin von Josie getroffen. Da waren wir nochmal essen und haben ein bisschen, sage ich mal, Murcia angeschaut bei Nacht. Da sind wir an den Strand gefahren, ein bisschen spazieren gewesen, ein bisschen gequatscht. Das ist natürlich auch immer schön, dann am Abend, sage ich mal, auch den Tag so ein bisschen Revue passieren zu lassen, die ganzen Eindrücke und sich auch auszuruhen und Kraft zu tanken, sage ich mal, für den nächsten Tag, der ja dann auch der mit Abstand, mit Anfahrt und Abfahrt der längste Tag war für uns, genau.
Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Was ist passiert?
An Tag 3, genau. Morgens eingepackt, in den Supermarkt, für uns Proviant geholt, dann auch natürlich für die Katzen. Wir kommen nicht mit leeren Händen zu unseren Freunden und Partnern und sind dann nach Xeresa gefahren, vorhin schon erwähnt, Nähe von Valencia. Also es war schon eine ordentliche Autofahrt.
Das sind zwei Stunden sowas wahrscheinlich?
2,5 waren es, genau. Also an Alicante vorbei und dann weiter hoch. Und die haben sich auch schon sehr gefreut, dass wir gekommen sind, haben uns schon voller Vorfreude erwartet. Und ja, wir waren zum ersten Mal bei ihnen. Der Kontakt kam zustande über Saskia, die ja auch mit uns dabei war. Die hat mit der Vanessa geschrieben und da gab es auch schon einzelne Vermittlungen. Also eigentlich war Saskia mit ihr in Kontakt und deswegen war Saskia natürlich auch ja, super happy, dass wir die auch dann mal besuchen, dass die sich beide auch mal in echt sehen. Man kennt das, ne? Man schreibt mit einer Person die ganze Zeit irgendwie oder FaceTime oder so, wenn man sich dann nochmal persönlich vor Ort sieht, das ist dann nochmal was ganz anderes. Und dann sind wir erstmal angekommen und dann haben wir auch erstmal in deren kleinem Refugio gestartet, was die haben. Also die haben ein Refugio mit 11 Katzen waren es, genau, dann haben die uns das erstmal gezeigt, sehr liebevoll gestaltet, um das kümmern sich die beiden Schwestern, also Vanessa und ihre Schwester, die kümmern sich beide komplett, sowohl um das Refugio, als auch um die, wie bereits vorhin von Josie erwähnt, diese 14 Katzenkolonien, die in dem 2000 Einwohnerdorf dort vor Ort existieren. Es gibt noch eine Helferin, die kommt zweimal die Woche und hilft im Refugio aus. Das nehmen die Schwestern natürlich dankend an. Ich meine, man kann jede Hilfe gebrauchen. Das ist schon nicht zu unterschätzen, die ganze Arbeit. Ich war nach dem ganzen Tag auch einfach am Ende. Ich hatte einfach riesengroßen Respekt vor der Arbeit, die die beiden tagtäglich leisten. Neben Vollzeitjob, also die arbeiten beide. Die haben beide ihre Vollzeitjobs und teilen sich dann halt die Kolonien auf. Sind beide mit dem Auto unterwegs. Das ist super wichtig, weil Xeresa ist auch schon gut steil. Also wir sind da auch schon, sage ich mal, Höhenmeter hoch und runter gefahren über den ganzen Tag. Und dann hatten sich die Schwestern quasi überlegt, dass wir vom Refugio aus dann quasi starten und so die Hälfte der Kolonien uns anschauen, dann gemeinsames Mittagessen haben, um einfach auch persönlichen Austausch zu haben, was, wie ich finde, super wichtig auch ist einfach. Und dann am zweiten Teil des Tages haben wir uns dann quasi die weiteren Kolonien angeschaut. Das war dann erstmal so der Tagesplan. Und dann haben wir auch noch, die Schwester wohnt in Gandia, das ist neben Xeresa, relativ in der Nähe, am Meer auch, sehr, sehr schön. Das hat sie uns gezeigt, natürlich auch den Stadtteil, wo sie wohnt. Und ja, im Endeffekt war es ein sehr langer, anstrengender Tag, aber auch sehr eindrucksvoll einfach. Und man hat richtig gemerkt, die sind mit absolutem Herzblut dabei und wirklich das Wohl der Tiere steht an erster Stelle. Und ich war einfach begeistert von der gesamten Arbeit, die die beiden machen. Und die sind natürlich auch angewiesen auf Spenden, also PayPal, Teaming, das alles. Wenn das nicht läuft, die bezahlen den Rest aus eigener Tasche, haben sie gesagt. Und das, was an Spenden kommt, nehmen sie natürlich für das Futter, für die Tiere. Und was natürlich auch super ist, ist, dass Vanessa einen guten Draht zur Bürgermeisterin hat in dem 2000-Einwohner-Dorf. Weshalb dann auch sowas wie zum Beispiel diese Schilder, dieses, wo dann draufsteht, kontrollierte Katzenkolonie sozusagen, füttern verboten, nur von denen, die sich darum kümmern, sage ich mal, dass diese Schilder halt auch sehr schnell kommen. Das hatte José nämlich auch so ein bisschen bemängelt in Murcia, dass das alles sehr lange dauert. Die ganzen Behördengänge, bis man da freigeschaltet ist, bis man freigegeben wurde, bis der ganze Papierkram abgewickelt ist. Und da hat sie gesagt, ist sie sehr froh, dass sie da quasi klopfen kann im Bürgerhaus und da dann bei der Bürgermeisterin relativ schnell einen Termin bekommt und alle ihre Belange besprechen kann.
Das heißt, die kümmern sich sowohl um die Kolonien dort vor Ort, aber versuchen auch, das quasi politisch so ein bisschen voranzubringen.
Ja, das kommt denen ja auch zugute. Wenn das gut läuft, dann haben die auch letztendlich, ist es denen angenehmer, die Arbeit zu machen. Vor allem, weil das dann ja auch wichtig ist, dass die Dorfeinwohner halt das auch so akzeptieren. Das sind ja, ich hatte auf Instagram ganz, ganz viel gepostet, das kann ich natürlich jetzt nicht zeigen, aber das sind teilweise auch so überdachte Käfige, wo man dann von zwei, drei Seiten rein kann, dass die Tiere auch, wenn es regnet, einen Unterschlupf haben, dass die aber auch von allen Seiten rausgehen können, dass da so ein gewisses Sicherheitsgefühl ist, dass man da nicht irgendwie nur einen Ausgang, einen Eingang hat. Und da wird sich natürlich auch immer drum gekümmert, dass jeden Tag frisches Wasser ist, das Futter wechseln die. Und wir haben quasi einen Tag mit denen so verbracht, wie sie den auch verbringen. Was natürlich, man kann immer darüber reden, aber wenn man das mal selber macht, dann merkt man das auch an dem Tag. Also man hat es in den Beinen gemerkt, auf jeden Fall. Auch wenn man mit dem Auto unterwegs war. Ja.
Da könnt ihr aber auch gerne mal schauen. Also du hast ja gesagt, ihr habt es in Instagram gepostet. Das heißt, wenn ihr bei uns auf unserem Instagram-Channel einmal schaut und vielleicht so ein Stückchen zurückscrollt als ihr da wart, vermute ich, ja, genau. In der Nachbereitung vor ungefähr 3 Wochen, könnt ihr euch da was angucken und ich werde vielleicht, können wir ein Bild raussuchen, dann würde ich das auch noch als Kapitelbild hier einfach mal reinstellen und dann könnt ihr gerne schauen. Gut, bevor wir weitermachen, habt ihr vielleicht schon gemerkt, dass wir hier bis jetzt keine Werbung gemacht haben, sondern ihr hört es einfach durch. Wir möchten euch kein VPN und keine Matratze anbieten. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn ihr vielleicht mal auf unserer Homepage vorbeischaut und ja, vielleicht Fördermitglied werdet, um uns zu unterstützen. Aber auch wenn ihr sagt, wir können uns das im Moment nicht leisten oder ich würde gern anders helfen, dann ja, schaut doch gern mal in eurem örtlichen Tierheim vorbei, geht mit Hunden Gassi, schaut mal, wie ihr vor Ort vielleicht Straßentieren helfen könnt. Informiert eure Gemeinde oder ein Tierheim über ausgesetzte Tiere in eurer Region. Damit könntet ihr uns auf jeden Fall helfen. Wie gesagt, wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, findet ihr die Links dazu auch in den Shownotes. Die verpacke ich euch da und dann könnt ihr die direkt angucken. Und ja, dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir auf irgendeine Art von euch hören.
Und da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Also auch für den schmalen Geldbeutel. Dennis hat es vorhin so nebenbei in einem Nebensatz erwähnt. Teaming ist da eine gute Möglichkeit. Da geht es um 1 Euro pro Monat. Da macht es einfach die Masse. Also auch da gibt es uns. Und da könnt ihr uns sehr unterstützen mit 1 Euro pro Monat. Also es ist wirklich für jeden irgendwas dabei.
Und wenn ich das richtig verstehe, auch direkt die Partner vor Ort teilweise, wenn ihr die da findet.
Genau, ja. Haben wir aber auch alles auf Instagram verlinkt, also ja. Und dann auch im Podcast gerne oder so.
Genau, das machen wir vielleicht auch einfach in die Shownotes, eben auch noch die Homepages und die Kontaktmöglichkeiten und Spendenkanäle, genau. Von den einzelnen Partnern.
Von den Partnern, von denen wir jetzt heute so ausführlich sprechen.
Genau. Ja, sehr gut. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt uns gerne auch eine E-Mail an podcast@tierisch-happy.de oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Der Dennis postet da ganz fleißig zusammen mit seinem Team und lasst da gerne mal von euch hören. Gut, jetzt waren wir bei Tag 3, richtig? Waren wir zu Ende? Und dann in dem Moment hat sich eure Abreise ja schon wahrscheinlich relativ stark genähert, aber ihr hattet noch einen Tag. War das schon die Abreise? Tag. Nee, ihr habt noch einen Tag,
wo ihr wirklich. Tag noch, genau.
Okay, gut. Dann, was ist da passiert? Was habt ihr gemacht?
Josi, willst du anfangen?
Ja, also es war ja die ersten 3 Tage sehr katzenlastig auf unserer Reise und da wollte ich gerne zum Abschluss mit den beiden noch was mit Hunden machen, dass die auch nicht zu kurz kommen. Deswegen haben wir unsere Partnerin Chris besucht. Die hat ein Hundeshelter oben auf einem ganz hohen Berg oben drauf. Die betreut circa 50 Hunde.
50 Hunde, ja.
Und da haben wir die Hunde besucht, haben uns alle angeguckt, alle durchgekuschelt. Alle, die wollten, nicht jeder wollte das, aber die meisten haben nicht Nein gesagt zu einer Streicheleinheit von uns. Und danach waren wir mit Chris und auch Vio, die beiden sind befreundet, muss man wissen vielleicht, in der Pereira. Das haben wir vorher aber auch abgesprochen, ob Saskia und Dennis das möchten. Und sie wollten gerne die Pereira sehen. Das ist nochmal das öffentliche Tierheim der Stadt. Und das waren früher die Tötungsstationen, aber das ist nicht mehr erlaubt seit den neuen Tierschutzgesetzen in Spanien. Und ja, die Zustände dort sind trotzdem nicht gerade super toll. Das kann man nicht vergleichen mit einem deutschen Tierheim. Und warum wir da waren, weil die Chris, wenn sie einen freien Platz hat in ihrem Tierheim, fährt sie dorthin und sucht sich Hunde aus, die dann quasi zu ihr ziehen können, anstatt dort in diesen engen Umständen leben zu müssen. Und dann hat sie uns auch dort gezeigt, welche Hunde sie schon reserviert hat und welche sie bald mitnimmt. Katzen gab es da auch. Ja.
Ist quasi so ein bisschen Triage dann, ne? Die versuchen die Tiere so schnell wie möglich, ich sag mal, vom schlechteren Ort irgendwie an den besseren zu bringen, um dann zu schauen, wie es dann mit den Tieren weitergeht.
Ja, kann man so sagen. Da wird natürlich auch geguckt, welches Tier ist vielleicht gesundheitlich angeschlagen oder welches leidet besonders dort oder ja.
Das heißt, die Tiere, die es am nötigsten haben, die kommen dann so schnell wie möglich dort weg.
Genau, also man muss dazu sagen, dort arbeitet auch ein Tierarzt in der Pereira, aber denen ist das nicht so wichtig, sagen wir es mal so. Oder das hat dann nicht die oberste Priorität, dass die alle bei bester Gesundheit sind oder so. Weil wir haben da auch eine Katze mitgenommen direkt. Die hatte eine starke Erkältung. Und die Worte des Tierarztes waren irgendwie, ja, wir wollen warten, ob die stirbt oder nicht oder sowas in der Art. Also das ist schon ein krasser Ort, die Pereira, sag ich mal. Aber wenn man wissen will, warum man das alles tut und warum man seine Freizeit opfert, ist das ein guter Ort dafür, das mal in Erfahrung zu bringen.
Du hast jetzt erzählt, die Chris, bei der ihr ja wart, bevor ihr mit ihr zusammen in die Pereira gefahren seid, die hat ein Tierheim auf einem Berg. Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Was macht die da? Wie sieht es dort aus? Und also welche Arbeit macht die dort genau?
Ja, also wie gesagt, sie hat dort 50 Hunde ungefähr, die sie betreut. Das ist, dort gibt es Ausläufe, dort gibt es aber auch große Zwinger, wo entweder Hunde zu zweit drin wohnen können oder alleine, je nachdem. Und die meiste Zeit wird in abwechselnden Gruppen, dürfen dann die Hunde freilaufen. Also wenn man da hinkommt und die Tür geht auf, dann hat man ungefähr 20 Hunde so ja, erstmal
ja.
um sich rum. Die wollen dann erstmal gekuschelt werden, ja.
Und
ja, also was ich nochmal sagen wollte jetzt zu dem, was Josie erzählt hat, diesen Kontrast, den fand ich so krass an dem Tag. Wir waren ja erst bei Chris, die ja das eigene Tierheim betreibt für die Hunde. Und dann haben wir unmittelbar, sage ich mal, erstmal das Futter noch geholt und dann sind wir in die Pereira. Und da merkt man einfach den kompletten Kontrast. Da waren dann, die Chris kümmert sich darum, dass die Hunde genug Auslauf haben, dass die einfach, die Platzbedingungen dort gesehen und alles. Und dann gehen wir in die Pereira rein und dann gucke ich nach rechts und da sind Zwinger 2x2 Meter. Da sind 3 große Hunde, die sich quasi einfach nur von Wand zu Wand einmal drehen und das war's. Und das hat auch sehr gerochen. Vio hat mir zwischendurch einfach nur gesagt, so Dennis, die spülen hier einmal die Woche durch. Das Wasser ist grün, wunder dich nicht, das sah noch schlimmer aus. Sie hat gesagt, das sah noch schlimmer aus teilweise. Also das ist wirklich absolut kein Vergleich zu einem deutschen Tierheim und auch kein Vergleich zu dem Tierheim, was die Chris betreibt, unsere Partnerin. Und das fand ich halt, das ist mir auch so im Kopf geblieben. Das ist, da merkt man an dem Tag dann direkt den Unterschied auch. Und an dem Tag waren es eben 2 Mal, wo wir quasi behind the scenes direkt dabei waren in der Arbeit der Tierschützer. Also am Vormittag noch hat Vio über eine Freundin einen Hund bekommen, der abgegeben wurde, mitsamt allen Sachen. Die meinten einfach so, nee, irgendwie kein Bock. Auf gut Deutsch, kein Bock auf den Hund. Und dann hat sie den Hund auch direkt zu Chris mitgenommen, weil die Chris auch meinte, der Hund war etwas kleiner. Sie meinte, dass sie sehr viele Kontakte auch in Barcelona hat, wo man den Hund gut vermitteln kann. Und dann hat die Vio den Hund direkt mitgenommen. Und dann bei Chris, habe ich dann auch auf Instagram gesehen, wurde der dann auch direkt beworben für die Vermittlung. Und das war dann, ja, sage ich mal, wieder ein Hundeleben mehr gerettet in dem Sinne, weil die haben einfach samt allem einfach abgegeben, haben gesagt, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Das war nur so, die haben die nicht ausgesetzt direkt irgendwo auf der Straße oder so, sondern die haben dann einer Person gesagt, ja, nimm den Hund und mach, was du willst, aber schau einfach, wie es läuft so. Und das Zweite, das war dann auch, da war Vio dann auch direkt, die hat uns gesagt, ich guck mir das an, ich will mit dem Tierarzt reden, weil die das Kitten ja sonst eigentlich dem Schicksal überlassen hätten und gesagt hätten, gut, wenn es halt dann erliegt, dann ist es halt so. Ne, wie du vorhin gesagt hast, das Problem ist dann schnell gelöst. Und wir haben wieder einen Käfig frei, sage ich mal. Und da hat sich die Vio dann direkt drum gekümmert. Wir haben so einen Transportbox auch gekauft, dann direkt. Und die hat sich dann mitgenommen, eben zu der Pet Wellness Klinik, von der wir von Tag 1 gesprochen haben. Da sind wir dann mit dem Kitten erstmal hingefahren, damit Vio grundsätzlich sich erstmal anschaut, Geschlecht, dann die ersten Maßnahmen ergreift, um, sage ich mal, das Kitten wieder aufrecht zu bringen, Antibiotikum oder Medikamente zu verreichen. Und wir kriegen auch immer regelmäßig Bilder jetzt von dem Kitten, von Vio und Updates. Das freut einen zu sehen, auch was für Fortschritte das Kitten macht. Ich habe das Kitten ja gesehen an dem Tag in dem Käfig und jetzt, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Man hört ja oft von Gegnern vom Auslandstierschutz, dass man doch Tiere aus Deutschland adoptieren soll und nicht eben in Spanien, Rumänien und so gucken soll. Ich glaube, was du ganz gut beschrieben hast, ist, dass man sich vorstellen kann, wie krass der Unterschied ist von einem Tierheim in Deutschland zu einem Tierheim oder sagen wir mal, Tierheim in Anführungszeichen vielleicht in Spanien oder selbst ja, wenn sich eben unsere Partner in Spanien um die Tiere kümmern, haben die natürlich auch begrenzte Kapazitäten und müssen mit den Tieren irgendwo hin. Du hast ja auch gesagt, sie versuchen die Tiere vor Ort zu vermitteln, sofern das möglich ist. Das macht ja auch durchaus Sinn. Genau, also ich glaube, nach deiner Beschreibung kann man gut verstehen, dass man auch sagen kann, ja gut, aber die Situation ist in Spanien einfach wesentlich extremer und die müssen da in irgendeiner Form weg, wenn sie in Spanien nicht in ein gutes Zuhause kommen können.
Und wenn ihr jetzt mal neugierig seid und wissen wollt, welche Katzen und Hunde wir so in der Vermittlung haben, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Da gibt's jede Menge und für jeden Bedarf das passende Tier. Und wenn ihr nicht klarkommt, dann schreibt unsere Vermittlerteams an, die beraten euch gerne.
Da sollte sich auf jeden Fall was finden. Also eine Knappheit an Tieren besteht auf jeden Fall nicht. Wenn ich das richtig sehe, hattet ihr dann am nächsten Tag nur noch die Abreise vor euch, richtig?
Genau, dann war die Spanienreise auch wieder rum. Also die Tage, die sind ja auch verflogen. Wir hatten auch gut Programm. Es sind auch viele Eindrücke. Das hat auch bei mir so noch nachgewirkt. Ich habe das Wochenende dann mal für mich genommen, als ich angekommen bin, um unter anderem auch Bilder, Videos zu sortieren, aber um einfach alles mal sacken zu lassen auch. Und fand auch super, wie herzlich wir auch verabschiedet wurden von allen unseren Partnern. Die freuen sich alle, uns auch wiederzusehen, meinten, wir sind jederzeit willkommen. Und im Endeffekt, ich war ja das erste Mal in Spanien, direkt vor Ort, habe mir das alles angeschaut. Man sieht das ja immer über Social Media, ich habe es ja selber auch gesehen, ich produziere das ja auch auf Social Media oder für Social Media. Aber wenn man vor Ort ist oder wenn ihr auch mal irgendwie im Urlaub seid oder so und sowas dann auch seht, es gibt meistens immer, da reichen 2-3 Klicks und dann findet man irgendjemanden, dem man Bescheid geben kann. Wir hatten auch Anfragen über Instagram mal, da hat eine gesagt, ich bin gerade im Urlaub im Gebirge in Spanien in irgendeiner Stadt und da habe ich eine Katzenkolonie gefunden, die Katzen sind im elendigen Zustand. Habt ihr irgendjemanden, an den ich mich wenden kann? Und dann habe ich dann natürlich direkt Schwarmwissen im Verein nachgefragt, habt ihr Vereine, die vielleicht in der Nähe dort irgendwie arbeiten oder so, dann gebe ich ihr das alles mit. Und so ist es dann halt, ich finde es halt gut, dass man nicht wegsieht, dass da das Bewusstsein da ist, auch vor Ort in Spanien. Vio meinte, es wird immer besser, stetig, langsam. Es gibt Menschen, die nicht der Meinung sind, die sich aber auch nicht dem öffnen wollen. Nehme ich mal an, wie zum Beispiel der Person, die das Kitten einfach nachts in der Box ausgesetzt hat vor der Pereira. Vor der Pereira, genau. Und ist einfach nur so ein bisschen der Appell, egal wo man im Urlaub ist. Es gibt ja auch andere Länder, wo eben ganz viele Straßenkatzen, auch Straßenhunde unterwegs sind, dass man da halt nicht wegsieht, beziehungsweise wenn man es vor Ort sieht, dann versteht man das nochmal umso mehr, warum die Vereine in Deutschland, aber auch die Tierschutzvereine und freiwilligen Helfer in Spanien so wichtig sind für das Tierwohl langfristig, um das zu gewährleisten und zu verbessern.
Konntet ihr denn alle unsere Partner besuchen?
Nicht ganz. Wir haben es leider nicht geschafft zu einem anderen Hundeshelter in Los Belones. Das haben wir nicht mehr geschafft in den 4 Tagen leider. Und dann hätte ich gerne auch noch eine Bekannte besucht. Der richtige Partnerin ist das nicht unbedingt, aber die hat auch ein Katzenheim. Die haben wir jetzt halt nicht geschafft, aber wir kommen immer wieder.
Das Netzwerk wird, wie man hört, immer größer in Spanien. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, was sich auch in den letzten paar Jahren, glaube ich, so ein bisschen mehr ergeben hat, dass die Partner vor Ort einfach weniger isoliert sind und mehr miteinander kooperieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das wegen uns ist, aber dadurch, dass wir oft vor Ort sind und eben mit anderen zusammenarbeiten, hat bestimmt auf jeden Fall auch so ein Stück dazu beigetragen. Und dass, ja, ich sag mal, die auch vor Ort relativ eng zusammenstehen. Jetzt hast du schon so ein klein bisschen vorgegriffen. Was habt ihr denn für euch mitgenommen von der Reise, so rückblickend? Was sind denn Themen, an denen wir jetzt als Verein, aber auch ganz allgemein Tierschutzvereine in Deutschland, die Auslandstierschutz machen, arbeiten können?
Ich habe ja schon ein bisschen, wie du meintest, vorgegriffen. Persönlich einfach, wie wichtig diese Arbeit ist und dass die auch fortbesteht. Und für Fortbestand dieser Arbeit ist man auf Spenden angewiesen, sowohl hier in Deutschland auf unserer Seite als auch in Spanien. Und einfach, dass die Klar, die politischen Rahmenbedingungen müssen sich ändern, aber letztendlich, wir kennen es ja auch selber in der Realität, die Gesetze ändern sich und das dauert halt, bis das alles umgesetzt wird. Und solange das alles umgesetzt wird, sind die freiwilligen Helfer vor Ort, aber auch, sage ich mal, das ist einfach so ein Grundstein. Und was mir wichtig ist, was ich ja über Social Media auch schon gemacht habe, bevor ich nach Spanien gefahren bin, dieses Bewusstsein sowohl hier als auch bei der, sage ich mal, internationalen Community für das, was wir halt machen. Je mehr Leute das akzeptieren und auch tolerieren, aber auch verstehen, was wir machen, warum wir es machen, warum die Vereine das in Spanien machen, umso besser wird die Arbeit auch funktionieren. Und das haben wir halt auch live vor Ort gesehen in zum Beispiel Stadtvierteln, wo das eben schon, sage ich mal, den nächsten Step genommen hat. Wo die Leute den Helfern nicht mehr im Weg stehen, den Organisationen. Weil das gibt's ja auch, man liest es ja ständig. Ne? Wir sind ja alle vernetzt. Man liest da irgendwelche Angriffe auf ehrenamtliche Freiwillige, die eben den Tieren helfen möchten. Und ja, deswegen sage ich mal, das motiviert dann einen selber auch nochmal. Ich meine, die Arbeit, die wir alle machen, ist alles ehrenamtlich, ist alles freiwillig. Und das motiviert auch nochmal, dass man da einfach dranbleibt, weil man vor Ort sieht, was man damit verändert, langfristig. Natürlich nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Aber was ist kein Prozess heutzutage? Ne? Das ist halt, die wenigsten Sachen passieren von heute auf morgen.
Dennis, eine persönliche Frage habe ich an dich. Was hat dich denn besonders berührt? Gibt es da was?
Also besonders berührt hat mich einfach diese, da muss ich dann jetzt einen Shoutout an Vio geben von SOS Gatos auch. Was für eine, da wo wir das Kitten auch gerettet haben und so, das ist eine Person, sie weiß, sie hat, sag ich mal, sie hat, die Kapazitäten sind voll und dann sieht sie dieses Kitten und sie denkt keine zwei Sekunden drüber nach und hat gesagt, ich kümmere mich um alles, ich nehme das Kitten und ich bringe das unter und das wird schon alles so funktionieren und dieses, das ist, da habe ich größten Respekt vor, generell vor der Arbeit von allen unseren Partnern und die ganzen Gespräche und so und das hat, ja, das hat mich mitgenommen emotional im positiven Sinne, was mich mitgenommen hat im negativen Sinne, in dem Sinne ist einfach diese Umstände, unter denen die Tiere vor allem in der Pereira sind. Das ist wirklich, und das auch zu hören. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin da, wir sind da rein und die Hunde fangen an zu bellen und das sind weitaus mehr als 50, 60 Hunde, wie bei Chris. Und das ist so ein Bellen und man sieht den Hunden einfach an, die leiden und denen geht's nicht gut. Und das hat mich dann auch mitgenommen. Und dann weiß man umso mehr, dass man die Arbeit, die man macht, die ist, ja, das Bewusstsein hat sich bei mir einfach dahingehend nochmal verstärkt und das will ich ja auch an andere Leute weitergeben oder auch die Leute dadurch ermutigen, ihr müsst nicht aktiv helfen, wie du auch vorhin gesagt hast. Es reicht bereits 1 Euro in der Summe, wenn das ganz viele machen, damit hat man schon mal Futter für eine Woche gekauft, sowohl für die Kolonien als auch für die Katzen und Hunde in den Sheltern. Und ja, das habe ich so alles für mich mitgenommen. Ich springe so ein bisschen, aber das waren so viele Eindrücke, müsst ihr wissen, in den 4 Tagen und das bleibt aber auch, also ich sag mal so, das bleibt auch hängen, also nachhaltig, genau.
Also ich glaube, was ganz gut rüberkommt, ist, dass es dich wirklich berührt hat. Also das merkt man auch.
Josie, jetzt mit mehr Weitblick, weil du schon oft in Spanien vor Ort warst, hast du den Eindrücken vom Dennis noch irgendwas hinzuzufügen? Siehst du irgendeine Tendenz, dass Sachen besser oder schlechter werden, wie sich die Probleme verlagert haben, irgendwas in die Richtung?
Ja, also für mich sind das alles keine neuen Eindrücke mehr, aber es wird besser, es werden jedes Jahr durch unser Kastrationsprogramm weniger Kitten. Zum Beispiel bis jetzt haben wir noch immer keine große Kittenflut bei unseren Partnern. Das war vor ein paar Jahren ganz anders. Da hat zum Beispiel die Vio nächtelang Kittenbabys durchgefüttert oder sowas. Ansonsten, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich da war, wie viel die Leute da geben für das alles. Die geben teilweise ihr ganzes Gehalt, ihre ganze Zeit, alles einfach für diese Tiere. Und das kann man sich, sieht man in Deutschland doch selten, muss man sagen. Deswegen tut es mir auch immer ein bisschen weh, wenn Auslandstierschutz so verteufelt wird irgendwie. Ich meine, es gibt sicherlich Leute, die machen das nicht ordentlich, aber wir haben keinen getroffen, der dann nicht alles für gibt.
Dann würde ich gerne noch wissen, was sind denn eure nächsten Pläne?
Also David und ich fahren im September, das ist eigentlich unser privater Jahresurlaub, aber den verbringen wir auch immer gerne in Murcia. Das ist dann auch so ein Mix zwischen Urlaub und Arbeit. Und ja, im Verein allgemein steht jetzt als nächstes unsere Feier zum 15. Jubiläum an. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass wir schon 15 werden. Und das werden wir hoffentlich ordentlich feiern. Und ja, unsere Aufklärungsarbeit nimmt immer weiter Form an mit unserer Tierschutzlehrerin. Ich hoffe, die Vermittlung nimmt wieder ein bisschen Fahrt auf. Da gab es in letzter Zeit wenig Anfragen. Und dann schauen wir mal.
Wenn ihr euch für den Teil von der Tierschutzlehrerin interessiert, es ist Folge 2, glaube ich, dann könnt ihr auch da gerne noch mal reinhören. Da haben wir ein langes Interview mit Lisa geführt, wo sie über ihre Arbeit berichtet. Ja, und es ist schön, dass das immer weitergeht und uns als Verein nach vorne bringt.
Dennis, bei dir, was steht da an?
Was steht bei mir an? So, schauen wir mal die To-Do-List im Kopf. Nein, weiterhin erstmal die Aufklärungsarbeit auf Social Media. Ich habe sehr viel Foto- und Videomaterial gemacht. Das wird über das Jahr hinweg, werdet ihr immer wieder Sachen sehen, direkt aus Spanien, von unserer Reise, aber auch Sachen, die wir von Alex über das Castra-Team bekommen. Dann steht natürlich ganz groß an unser 15-jähriges Jubiläum, das dann entsprechend auch, sag ich mal, im Internet festzuhalten, das Bestehen des Vereins. Und sonst in meinem Team direkt, wir freuen uns immer über Unterstützung. Also wir sind ja mittlerweile aktuell ein Team aus 4. Wir haben alle Arbeit Uni nebenbei, von daher ist es manchmal nochmal hilfreich, wenn wir nochmal 2, 3 Leute einfach haben, die, jeder hat da so seinen Stitch, den er da gerne verfolgt oder Sachen, die er super gerne macht im Bereich Social Media oder ÖA generell. Von daher freuen wir uns da jederzeit über Bewerbungen, über, ja, kommt einfach auf uns zu, wir melden uns bei euch. Und ja, dann steht mit der Adoptantenbetreuung der Fotowettbewerb demnächst wieder an. Den haben wir ja jetzt immer erfolgreich zusammen gemacht, da freuen wir uns auch schon drauf, auf die nächsten Calls dann, um das zu planen.
Jetzt muss ich nochmal kurz reinspringen. Für was ist denn der Fotowettbewerb?
Pia, willst du?
Der Fotowettbewerb dient im Grunde unseren nächsten Kalendern für das nächste Jahr. Das heißt, die Leute können sich beteiligen, können Foto ihrer Lieblinge einreichen und dann wird gewotet. Und die Besten kommen dann in den Kalender.
Und den Kalender können dann Adoptanten erwerben oder kann den jeder?
Kann jeder erwerben. Also Adoptanten natürlich auch, aber im Grunde kann das jeder erwerben. Jeder, der sich an einen Tierkalender erfreut, kann für kleines Geld den Kalender erwerben.
Da werden wir dann an passender Stelle vielleicht doch mal Werbung machen, sobald er verfügbar
genau
ist.
Genau.
Gut.
Ich wollte einen Punkt nochmal aufgreifen, den hat Josie vorhin auch so mit erwähnt, was als nächstes ansteht. Das Thema Vermittlung ist, das ist was, was uns gerade beschäftigt, dass wir sehr wenige Anfragen haben momentan. Und da überlegen wir uns auch, wie wir unsere Schützlinge ein bisschen besser ins rechte Licht setzen können. Und da wird sich auch noch das eine oder andere verändern. Da kommen wir auch noch auf euch zu.
Yep, gerne.
Wenn David und ich euch einen Wunsch erfüllen könnte, wenn wir beide die Feen sind, was wäre das, Josie? Was würdest du dir von uns wünschen?
Ganz allgemein, weniger bis gar kein Tierleid, egal ob es Katze, Hund oder ein Esel ist, das wünsche ich mir einfach sehr.
Dem schließe ich mich auf jeden Fall an, weniger Tierleid insgesamt. Und vielleicht auch einfach von den Menschen generell die Offenheit, sich den Themen auch anzunehmen und nicht von vornherein zu verurteilen. In Bezug aufs Verurteilen vor allem auch, das hattest du vorhin angesprochen, wir haben ganz viele Katzen und Hunde im Angebot, da ist für jeden was dabei, dass man von vornherein sagt, schwarze Katzen gehen gar nicht, getigerte Katzen ist zu langweilig oder so, dass sich das so auflöst. Weil ich glaube, wenn das passiert, dann ist unsere Arbeit, dann können wir auch noch mehr Tiere einfach vermitteln und die finden schneller ihr Happy Home. Und dann haben wir umso mehr Happy Home Stories. die wir dann posten und mit euch teilen können.
Gut. Letzte Frage für heute und dieselbe Frage wie eigentlich in jeder Folge am Ende. Wen würdet ihr euch denn als Gast für eine der nächsten Folgen wünschen? Das muss nicht für die nächste Folge sein und es muss streng genommen nicht mal eine Person aus unserem Verein sein, wobei das wahrscheinlicher ist. Aber wenn ihr irgendwelche anderen Vorschläge habt, dann gerne raus damit und ich hätte gern von jedem von euch einen Vorschlag.
Da kann ich mich gar nicht entscheiden, richtig. Weil wir auch über Vermittlung gesprochen haben, vielleicht gerne jemand aus der Hunde- oder Katzenvermittlung. Oder die Maike, unsere zweite Vorsitzende.
Ich bin finde, für Maike.
Die würde sich auch jetzt sehr gut machen.
Ja, die ist schon ganz heiß drauf.
Die Maike, die kommt auch später. Wir haben im Anschluss an unsere Aufnahme hier geplant, hier noch was zu essen vor Ort. Da kommt die Maike auch vorbei. Dann werden wir die direkt mal anfragen, Pia. Ich denke, das können wir dann noch machen.
Genau.
Es jemand aus der Hunde- oder Katzenvermittlung oder Maike, ja.
Okay.
Wir werden gleich einen Vertrag machen nachher.
Guti. Ja, dann danke ich euch sehr, dass ihr hier wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielleicht finden wir ja bei anderer Gelegenheit irgendwie nochmal eine Möglichkeit, euch nochmal wieder hier reinzuholen. Genau, wenn ihr Feedback zur Sendung habt oder Fragen und Anmerkungen, dann schreibt uns gern an podcast@tierisch-happy.de oder auf Social Media. Die Kanäle, die findet ihr unten verlinkt. Ja, dann danke ich euch und wir hören uns, wenn alles klappt, in 14 Tagen wieder.
Vielen, vielen Dank und habt eine gute Zeit bis dahin.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss. Ciao.